Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Also ich rede da eigentlich nicht einmal von Schritt, sondern eigentlich Schrittli. Und das kann im Anfang von einem Schock, kann das Stunden sein, bis nachher so Halbtag. Also was mache ich heute Nachmittag? Was auch gut ist, ist am Abend vorher zu überlegen, was mache ich morgen? Auch wenn ich morgen am Morgen das überhaupt nicht mag machen, was ich mir vorgenommen habe. Und da einfach liebevoll mit sich selber sein, sich erlauben, nein, ich mag das nicht, ich verschiebe das. Also da einfach vorzulaufen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Frau Gutknecht, Sie haben Krebs. Gott sei Dank hat das noch nie ein Doktor zu mir gesagt. Aber ich habe mir ehrlich gesagt schon ein paar Mal probiert vorzustellen, wie das wäre, wenn ich so eine Schockdiagnose bekommen würde. Eine absolute Horrorvorstellung, die ich lieber gerade wieder wegdrücke. Wie das ist, wenn man selber so eine Diagnose bekommt, das weiss ich also nicht. Ich habe einfach schon Leute in meinem näheren Umfeld gehabt, die das erlebt haben. Und ich habe ein bisschen Einblick in ihre Gefühlswelt bekommen. Die Unsicherheit, die Angst vor dem, was auf einem zukommt, Trauer, Wut. Ich frage mich, wie kann man mit dem Schock und all diesen Gefühlen umgehen? Was hilft, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? Und wie kann man nach so einer Schockdiagnose weitergehen? Mit diesen Fragen bin ich zu der Brigitte Kissling. Sie ist psychosoziale Beraterin und Seelsorgerin und sie hat selber auch schon erlebt, was es heisst, wenn jemand von den Liebsten eine Schockdiagnose bekommt. Von dem erzählt sie uns dann auch noch mehr. Ich bin Evelyn Gutknecht, freue mich, dass du dabei bist.
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, zu unserer allerersten gemeinsamen Psychohygiene-Folge.
Danke vielmals, ja. Ich freue mich sehr und bin auch gespannt, was auf mich zukommt.
Es ist ja ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Ein Thema, das du reingebracht hast. Du hast mir das in unserem Vorgespräch vorgeschlagen. Und zwar, wie man nach einer schwierigen Diagnose, nach so einer Schockdiagnose, kann weitergehen, was das auslöst und wie man mit so einer Diagnose kann umgehen kann. Magst du etwas dazu erzählen, warum du das Thema ausgesucht hast? Ich nehme an, das bewegt dich vielleicht selber auch, oder?
Genau, ja. Also ich bin eigentlich ja ursprünglich mal Pflegefachfrau gewesen und habe da sehr viel erlebt, dass Leute mit Schockdiagnosen konfrontiert worden sind. Vor allem jetzt natürlich Krebs. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Diagnosen. Vor allem die, die so einen chronischen Verlauf haben, wo einem das ganze Leben wird bewegen und Einschränkungen auf einem werden zukommen. Aber Krebs ist so eine Diagnose, wo wirklich der Schock so sichtbar war, ist im Gegenüber. Und ich habe es auch selber erlebt als Bezugsperson bei meiner kleinen Tochter, wo Leukämie diagnostiziert worden ist mit 3,5-jährig. Und ich auch selber gemerkt habe, dass ich in den Schock reingekommen bin. Mhm. Und das für mich, obwohl ich so viele Erfahrungen gemacht habe rundherum als Pflegefachfrau, es mich doch nochmal so stark eingenommen hat, weil jetzt trifft es mich persönlich.
Ja, das und ist natürlich als Mami, oder? Oh, ja. Mir zieht es gerade das Herz zusammen,
ja, wenn ich das höre. Und auch gerade als Mami ist mir fast selber krank. Also es trifft einem mit. Also man ist da einfach miteinander unterwegs und habe auch in meinem Freundeskreis jetzt ein paar so Schockdiagnosen gehört und darum bewegt mich das irgendwie. Ja. Ich habe gefunden, es ist ein Thema, wo man nicht darüber redet. Man leidet manchmal sogar alleine oder man ist das Zweite, also der Kranke oder die Kranke mit der Bezugsperson, alleine unterwegs. Mhm. Und darum habe ich gefunden, das wäre doch jetzt mal ein Thema.
Ja, mega wichtig. Und vielleicht gerade noch schnell, damit man auch beruhigt sein kann, wenn man es zugelassen hat. Also deiner Tochter geht es heute gut,
ja,
gell?
Ja, ist eine gesunde Frau, ist im Beruf unterwegs, ist geheiratet.
Mega also, schön.
Es ist toll. Und es ist auch, obwohl das immer so ein bisschen komisch klingt, es ist ein Geschenk, wenn so ein Kind einfach gesund wird und man wieder zuschauen kann, wie es aufwachsen.
Mhm, mega schön. Also Brigitte, wir gehen rein. Man bekommt eine Schockdiagnose. Ja. Also man geht zum Arzt, hockt dort und dann heisst es, hören Sie, Frau so und so, Herr so und so, Sie haben Krebs, Sie haben das und das und man weiss, jetzt ist nichts mehr so wie vorher. Genau. Gehen wir mal in den Moment rein, was passiert da in einem.
Also es ist mal, der Schock ist ja eigentlich auch so ein tiefer Schreck, der einem so wie zurückwirft. Gewisse erleben, dass er so wie ein Fust in die Magen, also in die Magengegend rein. Andere werden total atemlos, es schneidet ihnen den Atem ab. Wieder andere wirft sogar ein bisschen körperlich zurück. Also man sieht, sie an die Augen gehen weit auf. Und ein guter Freund hat mir gerade letztens erzählt, er hat es erlebt, es hat ihn so wie in eine Blase hineingeworfen, wo so wattiert war. Und alles, was jetzt noch der Arzt gesagt hat, hat er nur noch von ganz weitem gehört.
Okay.
Also er hat dann auch nur noch Stichwort gehört. Also man kann es gar nicht mehr aufnehmen. Er ist so verschreckt. Es macht einem so fassungslos. Und ja, im Moment steht einfach die Welt still.
Man sagt doch manchmal auch, der Boden geht unter einem.
Genau,
auf. Man
ja, geht das ist so auch, ja.
In ein
ja.
Loch. Oder?
Also man spürt sich auch selber nicht mehr.
Ja.
Also man ist völlig gefühllos. Man kann nicht einmal im ersten Moment darauf reagieren mit Gefühl. Ausser, und da gibt es Leute, die sind einfach emotionaler, die können gerade anfangen zu brüllen. Wo eigentlich schon eine erste Reinigung ist mal von dem Riesenschock, wo man einfach mal kann loslassen, so wie es einem zurückgeworfen hat, dass man darauf reagieren kann.
Also ich höre jetzt da aus, das ist eigentlich etwas Positives, ja. Wenn man kann brüllen.
Ja, brüllen oder ja, einfach das kundtun, was es mit einem tut. Weil viele werden gerade so einfach still. Sie sind so sprachlos. Sie wissen jetzt gar nicht, wie weiter. Und andere gehen drinnen und fangen dann an, von vielen Fragen, obwohl sie es gar nicht mehr aufnehmen können. Es ist so wie ein sich wehren, so irgendwie einen Raum zu schaffen mit dieser aussichtslosen Diagnose, wo man da jetzt steht. Und das kann einem auch passieren, wenn man eine chronische Krankheit diagnostiziert bekommt. Die ist vielleicht nicht gleich heftig, aber wenn man es so überhaupt nicht erwartet, kann es genauso heftig sein.
Weil man eben nicht weiss, jetzt sagen wir bei einer chronischen Krankheit, ja, was heisst jetzt das für mein weiteres Leben, oder? Wie zeigt sich denn das? Ja, das kann einem natürlich dann, weißt du, was sind so viele Gefühle? Eben, einerseits ist ja da der Schock, wo man vielleicht gerade noch kein Gefühl hat, weil eben wie alles so, ich stelle mir vor, eingefroren, abgestellt, weiss auch nicht, was ist.
Genau.
Aber irgendwann vielleicht, ein paar Stunden später oder so, kommen da vielleicht Gefühle auf.
Ja, Gefühle, das sind eben die Menschen auch unterschiedlich. Und ich kann jetzt von deinem Freund, ich will ihn einfach nochmal zitieren, einfach sagen, dass er erst, als er zu Hause war, weil er hat das nicht erwartet, die Diagnose. Ja. Es war so etwas Kleines gewesen, und dann hört man das. Und wo seine Frau reagiert hat mit Tränen, dann hat er losbrüllen.
Mhm.
Und manchmal ist es so, dass irgendetwas ganz Kleines, dass irgendetwas jetzt gerade nicht funktioniert, dass man den Schlüssel zum Auto nicht findet, dass man in einen Wutausbruch hineinkommt, einfach aus dem Nichts, weil nur das jetzt die Möglichkeit ist, irgendwie Luft zu geben, diesen Gefühl oder dem Schock, den man jetzt gerade erlebt hat.
Dass das dann wie dann so ein Tropfen ist, was fast zum Überlaufen bringt.
Genau. Ja. Und da gibt's wieder andere, die sind einfach so in sich hineingekehrt. Da ist es auch schwierig, auch einen Zugang zu finden, vor allem auch für Bezugspersonen. Die hören sich das an, wie wenn es ihnen überhaupt nicht nachgeht. Vielleicht bleiben sie im Kopf und fragen dann noch gewisse Sachen, aber es geht einen Moment, bis es kommt.
Ja.
Und obwohl Nacht immer etwas Schwieriges ist, ist die Nacht auch etwas Dankbares. Dass da, wenn es rumort, wenn die Gefühle nicht rauskommen können, dass dann irgendetwas geht und man Zugang bekommt.
Also die Nacht etwas Schwieriges, weil man dann eben nicht abgelenkt ist, im Bett liegt und dann kann es drehen.
Und da ist, wenn man im Spital ist, hat man die Möglichkeit, das vielleicht auch mit einer Pflegefachfrau jetzt nochmal zu besprechen, all die Ängste loszuwerden, wo man im Moment hat oder überhaupt. Also man hört dann manchmal auch so ganz komische Sachen, wie zum Beispiel jetzt habe ich doch gerade ein Haus gekauft und jetzt sind wir in Schulden. Also es hat quasi keinen Platz für die Krankheit, wo man denkt, oh, ist jetzt das Vorderste? Aber es ist so, es geht so alles durcheinander im Kopf und im ganzen Sein innen, dass man nicht irgendwie einen logischen Weg geht, um das auszudrücken.
Mhm. Du hast so gesprochen, eben an meinem Spital ist, aber viele sind ja wahrscheinlich noch nicht gerade im Spital, wenn sie so eine Diagnose bekommen, sondern sind dann mal daheim, vielleicht sogar allein oder einfach mit der Partnerin und Partner. Da ist ja vielleicht auch die Frage, weißt, ich könnte mir vorstellen, dass man dann eben die näheren Leute schützen will und nicht mit all diesen Emotionen führen kann, mit diesen Angst, mit diesen Sorgen. Was empfiehlst du da?
Ja, also ich denke, das ist auch die grösste Gefahr. Also vor allem Leute, die inner auch immer geben, anstatt dass sie auch nehmen können, dass die rundum alle schützen. Doch da ist es total wichtig, dass man sich auftut, dass man Leute einbezieht, mit aufs Boot holt. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die, und auch an mir selber dort bei meiner Tochter, dass ich einfach meinem inneren Kreis angerufen habe und alle rundum mal einfach geschockt habe, dass ich die gleiche Reaktion, die ich selber erlebt habe, einfach bei ihnen auch erlebe, weil das ein bisschen beruhigt hat.
Was hat dich beruhigt?
Es hat mich beruhigt, dass ich nicht alleine bin in dem Schock, dass die anderen genauso geschockt sind und für mich geschockt sind und Fragen stellen, die mir jetzt noch gar nicht in den Sinn gekommen sind, aber gut ist und man einfach mal so kann reden.
Finde ich aber irgendwie einen mega ein guten Schritt, wenn ich das so höre. Weißt du, hättest du ja sagen, ich will ja niemandem zur Last fallen und meine Emotionen so anrühren. Ich will ja nicht, dass andere dann auch traurig sind, aber hast du gefunden, mal.
Ja, also ich bin eher der Typ, der die Leute schützt, aber dort habe ich wie gemerkt, ich habe dort auch noch nicht. Also, ich kann im Spital kurz brüllen, aber dann muss man ja gerade handeln, das Kind ist da und man muss mit dem Hei und so. Da habe ich einfach gemerkt, jetzt schocke ich einfach alle rundum, so einen Rundumschock. Und ich merke, das macht nicht nur, also nicht nur ich gemacht, sondern das machen teilweise auch andere, um einfach dem Luft zu geben, was da passiert ist mit uns und die Leute irgendwie so unbewusst aufs Boot holen, dass die mitdenken, mit da sind, mit trauern.
Wir sind bei den Emotionen so ein bisschen stehen geblieben. Also ich habe jetzt gehört, eben, das kann mega unterschiedlich sein, aber schon häufig eben Angst.
Ja.
Bleibt man doch bei dieser Angst. Weißt du, wie fühlt sich Angst an? Jeder weiss, wie sich Angst anfühlt. Und gleich in so einem speziellen Fall jetzt sind das vor allem Existenzängste. Ja. Angst, wie geht es weiter? Oder kannst du da noch etwas dazu sagen?
Also ich denke, wenn es um Lebensängste geht, wenn die Krankheit wirklich bedrohlich ist, dann ist so wie auch so die innere Frage, wie mache ich das überhaupt? Habe ich überhaupt den Schnuff, da durchzugehen? Das kann auch jemand sein, der chronisch erkrankt ist, der einfach nur noch sieht, ich lebe noch so und so lang. Und wie mache ich das? Ich habe keinen Schnuff für das, keine Geduld, ich habe keine Zeit für das. Ich habe noch so viele Pläne und Wünsche gehabt. Dann sind es Verlustängste. Einerseits, wenn es darum geht, Angehörige zu verlassen, Freunde zu verlassen, wenn es wirklich ins Sterben geht. Und auf der anderen Seite Verlust, Angst vor der körperlichen Kraft. Einschränkungen, die man eingeht, wo man nicht weiss, kann ich in einer Woche oder in einem Monat noch laufen? Kommt irgendwann der Rollstuhl dazu? Auf wer bin ich angewiesen? Ich, der will so selbstbestimmt bleiben und selbstständig. Muss ich dann zügeln? Wie ist es mit meinem Arbeitsplatz? Nehmen die mich auf? Muss ich jetzt Teilzeit arbeiten? Oder verliere ich überhaupt die Arbeit? Geht meine Karriere kaputt? Das sind so viele verschiedene Fragen in dieser Angst inne. Und natürlich überhaupt Angst vor Schmerzen. Überhaupt, was macht das alles mit meinem Körper? Auch die Therapie, wie verändert mich das? Und habe ich die Kraft? Habe ich den Schnuff, das durchzuhalten? Es ist so ein elendes Gefühl, eine Furcht, eine Fassungslosigkeit, die ja da immer noch ein bisschen Schock drinnen ist, wo man einfach merkt, ich weiss nicht, wie es weitergehen soll.
Ja.
Und da ist etwas, was auch wichtig ist, dass man einfach mal jetzt für die nächste Stunde anfängt zu denken. Und das ist, ich kann eigentlich das so sagen, es klingt so komisch, aber für mich ist es dort, wo ich das erlebt habe, habe ich wie gemerkt, wie komme ich jetzt vom Spital zu meiner Freundin mit meiner Tochter?
Ja.
Schaffe ich es noch, Auto zu fahren bis zu ihr? Das war ein Weg von 3 Minuten. Aber ich habe einfach gemerkt, das hat mich so aus dem Ruder gerührt. ich habe nicht mehr gewusst, wie laufen. Und ich bin gut aufgefangen worden dort. Aber schlussendlich geht man wieder raus und muss mit dem weiterlaufen. Und da hat es mir geholfen, einfach so wieder leicht in den Kopf hineinzukommen, zum ganz einfache Strategien. Wie mache ich das? Ich glaube, ich lasse das Auto stehen, nehme den Kinderwagen und fahre dort führen. Ja. Meine Tochter war damals einfach geschwächt gewesen, und darum habe ich mal einfach wieder den Kinderwagen noch führen genommen und sie dann können führen fahren. Und durch das mit der frischen Luft und einfach so rundum ein bisschen wahrnehmen, zu merken, in dem Elend, in meine Tochter hat gesungen, hat mit ihrem Snoopy gespielt. Die hat ja von nichts eine Ahnung gehabt, was da auf sie zukommt. Einfach sich einzuleiten auf die nächste Stunde.
Ich möchte da gerade mega gerne einhaken. Du hast gesagt, eben so Strategien. Mm. Also eben, wir sind jetzt in dem Schock, wir haben all diese Gefühle und jetzt geht es ja wie mal darum, überleben. Also so die nächsten Tage, Stunden, Tage, Wochen mal irgendwie überleben, möglichst gut überleben. Ja. Weißt du, gibt es irgendwie so ein erste Hilfeschritt, wo man kann machen kann, wenn es darum geht, jetzt das mal einfach durchstehen.
Ja, ich habe jetzt so gerade gesagt, wie man so persönlich, was sehr hilfreich ist, wo ich einfach so in das Paket dazugehört, ist, dass man gut informiert wird. Okay. Dass man schaut, dass jetzt nach dem ersten Schock hat man ja vieles nicht können aufnehmen, dass man einfach Fragen aufschreibt zu Hause, eine Bezugsperson mitnimmt zum nächsten Gespräch, die kann die Fragen beantworten, dass man es durchhökelt und neue Fragen drauf tun, wenn man merkt, selber beschreibe ich jetzt auch noch eine Frage. Weil das Zweite gehört mir ein bisschen mehr. Und eine der wichtigsten Sicherheiten ist jetzt mal einfach zu wissen, was passiert jetzt als nächstes. Mhm. Und die Gespräche, wie es weitergeht, die kommen relativ bald. Und wenn sie nicht kommen, unbedingt anrufen.
Also das Einfordern.
Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn man auch denkt, ich glaube, ich habe es schon gefragt, ich weiss es nicht mehr. Keine Angst, wir wissen bitte als Fachpersonen, dass man dann einfach nichts aufnehmen kann, dass es einem immer wieder rausgeht und dann einfach fragen und darum hilft das Aufschreiben auch mit Stichwort. Man kann nachher ein Zweiergespräch haben mit der Bezugsperson, die Fragen nochmal durchgehen. Wie haben wir es jetzt verstanden? Mhm. Das gibt so eine gewisse Sicherheit, dass man mal merkt, jetzt stehe ich mal.
So. Warum ist die Sicherheit, aber warum sonst ist Informationen so wichtig? Was würdest du sagen? Was gibt einem das sonst noch?
Also, wir wollen ja können unser Leben selber gestalten. Auch, wir schauen immer, dass wir eine gewisse Gewissheit haben, wie es jetzt weitergeht. Ich weiss, heute gibt es zum Mittag zum Beispiel. Und das plane ich. Und für das mache ich Vorsorge. Und so ist es auch gerade bei einer Krankheit so wichtig, dass die Informationen da sind, damit ich mir irgendwie vorstellen kann, wie viel Boden kann ich mir jetzt da kreieren mit mir selber. Also nicht nur jetzt die Information selber, sondern wie kann ich das einleiten? Die Heime, wie kann ich irgendwo noch ein bisschen zur Ruhe kommen? Und mich wieder neu installieren, die Heime. Das ist für mich jetzt so das Gefühl von gut informiert sein. Neben dem, was immer noch, wenn man Bezugsperson mitnimmt, auch wichtig ist, dass Bezugsperson, wenn die mitberuhigt ist, dann hat man schon jemanden, der so einen ruhigen Pool ausmacht. Mhm. Und das braucht man unbedingt. Also das ist eigentlich gerade das Zweite, dass man wirklich nicht alleine bleibt dann. Und vor allem die alles mit sich alleine machen, würde ich einfach wirklich aufrufen, bleibt nicht alleine in dieser Situation. Weil da tut sich so viel Fehlfragen, Fehlgedanken installieren im Kopf und dann halt auch in den Gefühlen. Und das löst so viel Gegenwehr auf, dass teilweise so Therapien, wo man sich muss reinlassen und zulassen, dass man dann nicht bereit ist und dass dann Komplikationen viel grösser werden, als wenn man einfach mal in dem Prozess ein bisschen sich einlässt, es akzeptieren, wie es jetzt im Moment ist. Mhm.
Also Bezugsperson ist mega wichtig. Jetzt eben meistens ist ja das wahrscheinlich die Partner, Partnerin, wenn man jetzt Single ist, allein ist, weißt, muss man sich ja da viel mehr aufmachen und sagen, ich suche mir jetzt jemanden. Oder was empfindest du da?
Ich denke, dass ein Single, hat irgendeine Bezugsperson, sei es eine Schwester oder ein Bruder, oder sei es eine Freundin oder ein Freund. Und ich denke, da sich aufmachen. Vielleicht sind auch die Eltern neue Bezugspersonen, dann auch sie involvieren, weil dann sind sie gerade das Zweite hoch, wenn sie das Zweite rum sind. Ich denke, die Leute sind ja nicht belastet in dem Sinn, dass man die Diagnose hat, sondern es ist viel mehr eine Belastung, wenn man merkt, beim anderen ist etwas und ich habe keinen Zugang zum Freund oder zu der Schwester oder ja, als Mutter oder Vater zum Kind. Ja.
Also ist es eigentlich auch noch hilfreich, wenn man weiss, ich darf eine Bezugsperson sein, ich darf da begleiten, ich darf näher sein.
Und für den, der mich schützt, dass er weiss, es ist viel hilfreicher für die Umgebung, wenn man offen und ehrlich ist. Weil das ist ja auch die Herausforderung. Man muss auch lernen, jetzt ganz fest ehrlich mit sich selber sein, wie es einem geht. Auch auf sich lernen hören. Was mag ich jetzt? Wie viele Informationen mag ich jetzt noch hören? Und wo muss ich dem Arzt sagen, es schafft es jetzt gerade nicht mehr, es geht nicht.
Aber da muss man auch mega bei sich sein, nicht? Ja, so wissen, also was brauche ich, was will ich?
Ja.
Und ich weiss nicht, ist mit diesen ersten Tage und Wochen ist man schon so weit, dass man so fest bei sich sein kann. Wir sind jetzt noch so in dieser ersten Phase. Du hast gesagt, es ist mega wichtig, eine Bezugsperson haben. Du hast gesagt, mega wichtig sind Informationen holen. Aber bei sich sein, wie komme ich dorthin? Wie kann ich auch all die Emotionen, die dann so über mich drüber kommen wollen, irgendwo gut handeln, dass ich eben bei mir kann sein kann?
Mhm. Ich denke, das läuft bei jedem ein bisschen anders ab. Es gibt solche, die sind relativ schnell bei sich, wo gerade wissen, was sie wollen. Und es gibt andere, die sind suchend mehr nach Bedürfnis. Was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt mehr Ruhe? Brauche ich Gespräche? Fällt mir jetzt Musik ein bisschen gut?
Mhm.
Oder Fernsehen schauen? Und ich will hier Fernsehen überhaupt nicht abmachen, weil dann muss man sich einfach, man muss sich entscheiden, schaue ich jetzt Fernsehen und gehe in Geschichte oder drehe ich in meine Gedanken. Und ich denke, das ist ja die Herausforderung, dass die Gedanken jetzt einfach machen, was sie wollen. So, wenn es nur so halb im Schock ist oder wenn man einfach noch nicht aus dem Schock draussen ist. Und da hilft manchmal einfach etwas, wo einfach macht oder tut. Es kann sein, dass man auch etwas möchte lesen. Ich merke einfach, bei den meisten war es eine Bezugsperson gewesen, wo sie einfach Kontakt aufnehmen und wo sie einfach suchen zum Reden. Und wenn jetzt jemand wirklich merkt, er hat überhaupt niemanden, dann vergessen nicht, es gibt auch psychosoziale Berater und Beraterinnen und Seelsorger, die da sehr gerne zur Verfügung stehen, wo es in erster Linie zum Seelsorge geht und nicht um Entwicklung, wo es darum geht, dass man sich selber darf sein, wo man sich überhaupt kann entdecken, Zugang noch mehr zu seinen Gefühlen findet, auch mal ganz wüst kann reden, so, wenn man so in eine Wut hineinkommt, hätte ich doch früher, oder was denn die Sätze
sind. Wenn man das auch rauslassen kann. Ja, also genau. Würdest du sagen, grundsätzlich ist das auch wichtig, eben das Gefühl rauslassen. Du hast ganz am Anfang gesagt, das brüllen dürfen.
Ja.
Benennen, was jetzt einem durch den Kopf geht, was schwierig ist.
Ja, und die Gefühlszugänge sind eben da auch unterschiedlich.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Ich möchte noch bei etwas einhaken, was du vorher gesagt hast, wo es um deine Tochter ging. Du hast gesagt, eben so Strategien. Und eine Strategie war, hey, jetzt einfach mal der nächste Schritt.
Genau.
Ist das auch etwas, was du empfiehlst, noch nicht zu weit vorausdenken, in dieser ersten Zeit vor allem, sondern einfach mal schauen, wo bin ich jetzt und wie komme ich jetzt an den nächsten Ort, was ist als nächstes dran?
Genau. Also ich rede da eigentlich nicht einmal von Schritt, sondern eigentlich Schrittli. Und das kann im Anfang von einem Schock, kann das stundenweise Entscheidungen sein, bis nachher so Halbtag. Also was mache ich heute Nachmittag? Was auch gut ist am Abend vorher zu überlegen, was mache ich morgen? auch wenn ich morgen am Morgen das überhaupt nicht mag machen, was ich mir vorgenommen habe. Und da einfach liebevoll mit sich selber sein, sich erlauben, nein, ich mag das nicht, ich verschiebe das. Oder ich frage, kommt jemand mit mir mit? Mhm. Oder übernimmt es sogar jemand? Also da einfach vorzulaufen. Und gerade am Anfang, wo das Umfeld auch mitgeschockt sind, sind alle total hilfsbereit. Also das ja. soll man auch auf eine gute Art und Weise nutzen, mhm. dass man die Hilfe nimmt und auch zu merken, wie entlastend das ist, wenn wieder etwas weniger da ist. Es ist mir jemand gepostet, ich muss an das nicht mehr denken, es fährt mich jemand ins Spital oder zum Arzt, ich muss nachher nicht wegen dem Parkplatz schauen. Das ist nachher so elementar wichtig, weil das alles so kleine Sorgen sind, die ja. man halt dann auch noch hat, wenn man merkt, man ist ganz auf einem neuen Weg. Den kenne ich noch gar nicht.
Hm. Hilfe in Anspruch nehmen ist aber etwas, was nicht jedem so ja. Ring geht, oder? Ja. Hast du da einen Tipp, wie man das kann lernen, wenn man der Typ ist, der sagt, hey, nein, ich schaffe alles allein?
Ja, ich denke, ich würde einfach sagen, wenn man die Hilfe nicht annimmt, ermüdet man relativ schnell. Weil man hat ja noch Krankheit, wo der Körper und auch die Seele so jetzt gefangen nimmt, dass man einfach gar nicht so viel mehr Raum hat für jetzt noch einfach alles alleine machen, was kommt und auch all die Gedanken, was müssen wir machen als nächsten Schritt. Und was sicher hilfreich ist, und das passiert ja meistens, dass die Leute fragen, kann ich dir helfen? Dass man sich da überwindet, einfach mal Ja zu sagen. Mhm. Auch wenn man im ersten Moment noch nicht so recht weiss, was, und findet das völlig blöd, ich kann ja das selber machen, dass man einfach auch etwas Blödes delegiert. Die Leute sind einfach froh, wenn sie irgendetwas helfen können, weil sie so mitsorgen, so mitfühlen.
Ja.
Dass sie einfach können mit dir unterwegs sein als Kranke oder Kranke, dass man da die einfach so mitbeziehen kann. Mit der Zeit wird man dann merken, wie entlastend das ist und es fällt einem auch leichter.
Mhm.
Und was auch ist, am Anfang helfen die Leute sehr fest. So nach etwa 2-3 Monaten sind die Leute langsam ein bisschen müde. Und wenn man es bis dann noch nicht so fest gelernt hat, wird man dann sehr gefordert, jetzt um Hilfe zu bitten, weil man schafft es dann auch noch nicht alleine.
Ja.
Das heisst, dass man da dann wirklich bittet und nicht frustriert oder enttäuscht ist, dass die Leute nicht mehr so gerade nahe bei einem sind. Es sind dann nur noch ganz wenige, die da sind und an die muss man schauen, was mögen die noch, die sind jetzt auch schon wieder im Alltag drin.
Das ist ja, das meint ja niemand böse.
Nein,
sondern bei den anderen Leuten geht halt das Leben genau. einfach normal weiter ja. und man vergisst dann manchmal vielleicht, ja. Ja, stimmt, die ja. Kollegin bräuchte vielleicht Hilfe.
Ja, und da ist ein Schwerkranker, der hat die Hilfe vielleicht noch länger, weil man es einfach sieht. Jetzt jemand, der chronische Diagnosen bekommt, eine Langzeitdiagnose, bei dem sieht man es ja je nachdem gar nicht an.
Mhm.
Und dort ist es wirklich, und dort kann man sich auch ein bisschen in einen Prozess reinlassen von dem Lernen.
Mhm.
Und ja, nicht abzuhängen und enttäuscht sein.
Ja. Ich möchte noch mal ein bisschen auf das eingehen, so die eigene Stabilität wieder ja. bekommen. Oder man ist ja. am Anfang so auf einem wackeligen
ja.
Eisbrocken, stelle ich mir mhm. vor, rund um eine Welle mhm. auf dem Meer und irgendwie weiss man nicht, wie lange kann ich auf dieser Eisscholle stehen, bis ja. sie einfach schmilzt und ich mhm. im Wasser bin. Aber irgendwann will man und sollte man ja vielleicht wieder mal an den Punkt kommen, dass man sagt, mal, ich stehe irgendwie mehr. Auf einem Felsen, oder ich stehe ja. wieder ein bisschen fester, wenigstens mhm. so ein bisschen, oder?
Mhm.
Du hast verschiedene Sachen schon angetönt, aber vielleicht mhm. gibt es noch mehr, was du uns kannst sagen, was wirklich helfen kann, um zu dieser Stabilität wiederzukommen. Ein Gedanke, der mir vorher noch durch den Kopf ist, dass gesagt, einerseits eben die Hilfe annehmen, schauen, dass man möglichst selber nicht mehr so viel muss mhm. machen, aber dann habe ich mir überlegt, ist dann auch die Gefahr, dass man sich dann zu fest um sich kann drehen und mit seinen Gedanken mhm. konfrontiert ist, ist manchmal nicht auch gut. Man macht etwas, man stürzt sich noch immer rein, sofern man Kraft natürlich hat, auch körperlich, oder? Genau. Man ist aktiv. Also, mhm. ja, wie kommt man da in eine gute Balance auch?
Genau, das ist ja der Punkt, wo man es auch muss oder lernt, oder mhm. man daran geführt wird, dass man jetzt aus dem rauskommt. Und wenn man dass man nicht so in eine Opferhaltung hineinkommt, jetzt vor allem von Leuten, die jetzt lange ihre Krankheit tragen, sondern da auch wirklich wieder vorwärts geht, wieder aufsteht und schaut. Und was da wirklich auch hilft, da ist jetzt der Kopf gut, dass man in die Strategie hineingeht, dass man ein bisschen weiter zu planen, so quasi Teilziel zu setzen. Und zwar so eben den nächsten Tag, die nächste Woche, den Monat überblicken und vielleicht auch mal sagen, wo will ich dort sein in einem Monat. Also vielleicht hat jemand die Möglichkeit und hat die Stärke, dass man sagt, ich will dort ein bisschen stabiler sein. Und dann schauen, was brauche ich dazu? Mhm. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben ja in unserem Leben schon so viele Krisen schon bewältigt, dass wir auch in die zurückgreifen dürfen. Was hat denn dort funktioniert?
Wobei wahrscheinlich, wenn man so eine Schockdiagnose bekommt, ja, hat man das Gefühl, alles andere ist nichts, was ich schon erlebt habe, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich so. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin aus dem Schock schon ein bisschen draussen und mache mich jetzt auf den Weg mit dieser Krankheit zu laufen, dann geht es auch darum, was habe ich früher gemacht, dass es besser geworden ist. Und eins, was sicher das Wichtigste ist, ist das Akzeptieren von der Krankheit. Mhm. Dass das jetzt zu mir gehört. Dass das mit mir läuft. Das ist wie, man kann sich das fast vorstellen, eine Person, die mit einem läuft jetzt durchs Leben. Man kann die ein bisschen hinter sich tun, weil die soll nicht dominant sein. Aber sie ist da. Und wenn man merkt, sie kommt ein bisschen stark, meine Gedanken sind so wieder gefesselt, dass man dann einfach sieht und denkt, ja, das sind jetzt meine Gedanken. Okay, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt tue ich sie weg. Mhm. Man kann da mit ganz kleinen Beispielen, wenn man das kann und mag, einmal die Gedanken in eine Schublade rein tun und sagen, da gehörst du hier, die Schublade zu, vielleicht sogar ein bisschen schlitzen, damit man einfach merkt, so, jetzt bin ich wieder da.
Also das kann man ganz bewusst ganz sich sagen, bewusst, so, ich packe jetzt den Gedanken da in die Schublade, stellt sich die Schublade vor.
Ja, genau.
Und haut drauf.
Ja, genau, zu. Ja. Ich habe bei einem heftigen Gedanken, das ist schon lange her, habe ich einmal die Türen zugeschlitzt in der Wohnung, um einfach mal, es war niemand daheim gewesen,
so um
einfach mal sinnbildlich, jetzt bist du draussen und ich bin jetzt da. Und da kann man nicht stehen bleiben, sondern dann ist es wichtig, dass man sich mit etwas befasst.
Ja.
Also, dass man ganz aktiv etwas angeht, das kann irgendein etwas, was man gerne macht, das vielleicht ein Hobby, vielleicht anfangen kochen oder Kuchen backen. Andere fangen an zu putzen. Einfach zum
sich abreagieren.
Ja, genau, ablenken. Wichtig ist einfach, es darf nicht monoton sein, wo die Gedanken wieder anfangen zu spielen.
Mhm. Ja.
Ja. Und manchmal sind es dann vielleicht auch zwei Sachen, die man miteinander macht.
Ein bisschen abwechseln.
Also, genau, ein bisschen abwechseln oder immer wieder wechseln, dass es einem einfach nicht so einholt. Und ja, nicht frustriert sein, wenn die Gedanken wieder kommen.
Mhm.
Vor allem, wenn man jetzt den Effort vom Schlitzen gemacht hat, dass man denkt, ich schaffe das nicht. Sondern einfach denkt, das ist normal. Die kommen wieder, weil das sind schwierige Gedanken.
Du redest jetzt eben da von Gedanken, die einem abziehen.
Ja,
die
einem abziehen, die einem nicht gut tun. Und dann eigentlich einfach wieder sagen, da, ich habe dich doch jetzt in die Schublade da, jetzt gehst du wieder rein und wieder anfangen.
Also, könnte man dann auch sagen, man ersetzt die Gedanken und tut sich dafür etwas anderes. Also weißt, wenn so ein negativer Gedanke kommt, der weg in die Schublade und dafür sagen, ich denke dafür an etwas, was mich freut oder wo mir Perspektiven gibt.
Ja, das ist die Möglichkeit, die dann da wäre. Das ist die Frage, ob man dann gerade daran denkt, aber was immer hilfreich ist, über die Ferien nachzudenken, die letzten. Fotos holen, anschauen. Also so eigentlich Sinn wecken, wo vieles in Anspruch nimmt, dass einfach die Gedanken im Moment nicht kommen können.
Mhm.
Das heisst, wenn man an Ferien denkt, vielleicht kann man gerade wieder mal das Meer schmücken oder da oben die frische Luft beim Schnee, in den Bergen oder ja, das letzte Glas Wein oder die feinen Tapas, die ich ausprobiert habe, dass man auch wieder so wie Lust bekommt im Mund. Das hilft, wenn man es so richtig bildlich herholt, mal einfach wegzutreten. Und das gibt so wie eine Oase, wo man sich wie einen Moment mal erholen kann.
Das
und
geht wahrscheinlich einfach einen Moment. Oder?
Ja, es geht einen Moment.
Wahrscheinlich dann nicht Stunden, Tage
nicht stundenlang, aber die guten Gefühle, die es einem auslösen tut, das hat so viel Erholungswert. Ja. Auch wenn das vielleicht 2-3 Minuten sind, aber man erholt sich, man entspannt sich im Moment in dem Ganzen hinein. Also das ist so eine Möglichkeit. Mhm.
Ja. Du hast vorher auch noch die Akzeptanz angesprochen, ja, genau. Wo ich gedacht habe, will ich unbedingt noch einhaken, weil ich stelle es mir schwierig vor, mit so einer Krankheit will doch niemand zusammen sein. Also weißt, man will ja sich auch nicht, will nicht sagen, okay, das gehört jetzt zu mir, das bin ich jetzt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, bei den allermeisten ist einfach ganz fest so das Rebellieren oder das Kämpfen, hey, das will ich nicht, ich will das wegstoßen. Man kämpft ja auch gegen eine Krankheit, also man macht ja dann auch Therapien, bei Krebs je nachdem eben Chemotherapie. Mhm. Weißt, ist denn nicht, wenn ich an den Punkt komme und sage, ich akzeptiere es, dass ich ein Stück weit aufgebe?
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, akzeptieren ist ein Weg, wo man immer das wieder durchgeht, was du jetzt gerade gesagt hast. Also akzeptieren ist ein fortschreitendes Akzeptieren. Und man hat eine gewisse Phase, wo ich sage jetzt dem annehmen, man nimmt es mal einen Moment an. Das ist vielleicht in der Zeit, wo man gerade nicht so Symptome hat, wo es einem ein bisschen besser geht. Und dann kommt dann wieder irgendetwas, ein Schub, mehr Schmerzen, ja, eine Verschlechterung, man ist eingeschränkter, dann fängt das wieder wie von vorne an. Man kommt wieder, man wehrt sich dagegen, man will es nicht, man wird wütig, man wird untraurig, man brüllt wieder, man ist einfach frustriert über die ganze Situation.
Das darf dann auch wieder sein.
Das darf auf alle Fälle sein. Und dann auch, das gibt es nicht noch andere Lösungen, wieder suchen, wie kann man das aus der Welt schaffen, das gehört auch dazu. Bis hin zum Resignieren, es geht nicht weg. Und dann wieder ich sage dem wie, es ist wie ein Berg besteigen oder es ist wie ein langer Weg, wo man immer wieder um die Kurve kommt und dann passiert wieder etwas und dann kommt man wieder rein. Es muss nicht einmal sein, dass es auch ein Verschlechter ist, sondern es ist vielleicht einfach einmal ein schlechter Tag, wo ich auch zurückgeworfen werde. Und die Rückfälle, die gehören da dazu.
Und warum ist Akzeptanz so wichtig? Was hilft das?
Mit dem Akzeptieren hat sie so auch eine gewisse Sicherheit. Also wenn ich sage, das gehört jetzt gerade im Moment oder jetzt so zu mir, dann kann ich wie mit dem jetzt mein Leben neu planen. Also es besteht die Möglichkeit, auch wenn das Leben planen jetzt nur für einen Tag oder für eine Woche ist. Aber ich habe es wieder im Griff. Und das ist das, was der Mensch auch möchte. Das wieder im Griff haben, sich im Griff haben. Eben selbstständig und selbstbestimmt unterwegs zu sein. Und darum hat das Akzeptieren, das Annehmen, das Wissen, das kommt mit mir mit, auch eine Entlastung. Man denkt dann nicht dran, jetzt ist der neben mir oder der ist immer dabei, sondern es gehört jetzt wirklich zu mir.
Mhm.
Das kann man sich auch vorstellen, wenn man hinkt. Man hinkt jetzt einfach einen Moment so, bis es besser wird, oder man hinkt eben immer.
Ja. Und, ja. Jetzt in der Psychohygiene ist uns ja auch immer wichtig, dass wir uns fragen, hey, wie kann der Glaube eine Ressource sein in einem Thema? Ja. Wo siehst du jetzt da in diesem Thema, wenn es darum geht, eine schwierige Diagnose akzeptieren, mit der durchs Leben gehen? Wie kann da der Glaube eine Ressource sein?
Im Glauben ist es so, dass man ja sehr oft dann gerade an alle Bibelverse denkt, die Heilung verspricht. Und es hat da sehr viel Ermutigendes drin, aber es ist auch eine Gefahr drin. Es gibt Krankheiten, wo Gott uns zumutet, wo wir nicht geheilt sind. Und die Heiligen sind auch etwas, wo uns wie wegnehmen von einem Prozess. Und ich denke, Gott ist ein prozesshafter Gott. Also wenn wir auf die Welt kommen, sind wir klein, wir sind bedürftig, wir können nicht gerade sofort Auto fahren. Wir lernen etwas, wir gehen durch die Schulen durch, wir lernen den Beruf. Und ich denke auch, dass gewisse Krankheiten uns in einen Prozess hineinnehmen. Und wir wissen nie, bin ich die, die geheilt wird, oder bin ich die, wo der Prozess läuft. Und da gibt es auch so ein Versöhnen mit Gott, wo man nur einfach im Gespräch mit Jammern, Brüllen, Schimpfen mit Gott, der hält das aus, der weiss ja, wie es mir geht, wieso soll ich jetzt das ihm verstecken? Und ganz hilfreich, das habe ich ganz am Anfang von meinem Glauben entdeckt, sind Psalmen. Mhm. Dort sind die Leute so echt, was die eins geschumpfen haben und gesagt, die anderen sind viel besser als ich. Ich muss und da ist und das Problem habe ich. Und dann immer die Kehrtwendung, irgendwann gegen den Schluss, aber du Herr, aber du Gott. Und dann wieder anfangen zu sehen, wer Gott ist und dass ich eigentlich in dem Ganzen innen nicht alleine bin, sondern dass ich, ja, die Möglichkeit haben, ihm das zu sagen, was ich bei einem Partner oder Partnerin nie kann sagen, auch da kann ausdrücken und weiss, er gibt mir einen Frieden, wo über alles drüber ausgeht. Also, mhm. wo ich kann wieder die nächsten paar kleinen Schritte machen, wo ich wieder kann ein bisschen akzeptieren, dass ich da unterwegs bin. Und das ist eigentlich, ein Riesengeschenk, das wir haben im Glauben.
Also würdest du sagen, eben so, dass ich darf bei Gott mich ausbrüllen, ja, wütig sein, alles, also im Gespräch mit ihm, in einem Gebet. Hm. Aber gleichzeitig hilft das eben auch, dass ich nachher wieder sehe, aha, ich bin nicht allein, ist jemand, da ist ein Gott, der mir hilft.
Ja, weil mit dem Adressieren zu Gott, wird ich mir ja auch wieder bewusst, dass ich ja weiss, wie herrlich und gross und ihm ist alles möglich. Was auch immer er dann wird entscheiden. Und meine Perspektiven fangen sich an zu verändern. Weil das merken wir selber nicht, aber durch das wir näher kommen zu Gott, mit dem, was wir jammern oder schimpfen oder Angst äußern, dass wir auf einmal relativ näher vor Gott stehen und wahrnehmen, ah, dort ist einfach so viel Frieden, da ist so viel Licht, da ist so viel Zuversicht, dass auf einmal die ganze Anspannung, all die Angst kann auch in das Loslassen werden von meinen Ansprüchen. Ich will gesund werden oder ich erwarte jetzt gesund zu werden in einer Situation, wo das nicht so aussieht, sondern dass man da mehr Zugriff überkommt in den Frieden. Und ich denke, der Psalm 23, was heisst, und wenn ich auch schon im finsteren Tal gewandert, durchgewandert bin, weiss ich, dass mein Stecken und Stab mich tröstet. Und das ist genau das, was ich damit meine. Das nicht alleine sein, da, wo ich mich nicht mehr abstützen kann, dass jemand da ist. Und das kann er ja auch machen via eine Bezugsperson, einen Freund oder eine Fachperson, wo mir etwas zuspricht, ohne dass die weiss, dass ich jetzt gerade nach dem suchen oder erwarte. Oder mir also, einfach durchhilft. Ja.
Ich höre da fest raus, für dich ist klar, der Glaube ist da eine Ressource, kann einem ganz Kraft stark sein und helfen in solchen Situationen, ohne das jetzt wegzunehmen. Oder? Also nur durch den Glauben bin ich nicht gesund, je nachdem, nicht geheilt, aber ich habe wie noch jemand mehr, wo mir hilft. So.
Ja. Und wo mir auch Kraft gibt, das durchzuhalten, wenn es einfach länger geht, wenn es so ungewiss bleibt, auch eine Krankheit, jetzt auch eine Krebserkrankung, die eventuell Heilung gibt, aber sichtbar sieht man überhaupt nicht. Dauernd sind wieder neue Komplikationen da, die wieder gefährlich sind. Wie schön ist es, wenn man immer wieder gehen kann und immer wieder das kann äußern. Und es ist nicht so, dass der Frieden haut an. Man muss ihn immer wieder den Besuch bei Gott auch machen und nicht denken, der hebt jetzt die ganze Zeit. Das mag eine gewisse Zeit durchtragen, aber auch da gilt es dran zu bleiben.
Mhm. Wäre der Glaube auch etwas, was für die Bezugspersonen dann könnte hilfreich sein? Weißt du, wenn die Bezugspersonen merken, hey, das geht mir alles so nah, ich kann ja beten, ich könnte ja mal das ausprobieren.
Ja, also der Glauben ist auch wichtig da, für die, die auch eine gute Beziehung haben. Und sehr oft werden die in die gleiche Richtung wie reingeschossen. Also die haben nochmal eine andere Art, wie sie den Weg laufen. Und da kann man auch Gott wirklich suchen, weil man ist anders betroffen. Man macht irgendwie mit, jetzt vor allem jemand, wo geheiratet ist oder eben Eltern, die einfach jetzt da reingeschossen werden, die die können gar nicht anders als suchen, wie kann ich mir jetzt da Hilfe holen. Und ich möchte da nochmal einerseits sagen, sicher nicht alleine bleiben, das gilt auch für sie. Es ist auch wichtig, dass auch sie ihre Freunde aktivieren.
Also eigentlich die Bezugsperson, auch wieder eine Bezugsperson
genau,
quasi
ja, hat. Genau, ja, jemand hat. Und da ist die Möglichkeit vielleicht noch grösser, weil man nicht so stark mit der Krankheit eingenommen ist und ein Prozess eingeht, jetzt gerade mit Therapie etc., dass sie wirklich da frühzeitig schauen, ob sie nicht eine Fachperson nehmen. Eben eine psychosoziale Beraterin und Seelsorge, die da von Anfang an mitbegleitet, auch durch die Schrecken, all die Schritte durchgeht, die Krise, die man hat, den Schmerz, den man hat, Verlustängste, die man durchgeht. Und auch soziale Ängste, finanziell, man ist ja da nochmal anders herausgefordert. Man übernimmt ja sehr wahrscheinlich sehr viel Führung für den Kranken. Und da ist es auch wichtig, dass man die Schiene einerseits eingeht und auf der anderen Seite das Gebet zu Gott und Ruhe findet. Mhm. Und das gilt eigentlich für den Kranken plus Bezugsperson. Es tut auch gut, wenn andere beten für einen. Dass man auch fragt, wer würde für mich beten, wo man einfach daneben sitzt.
Leute, die für einen da sind, die einem stützen.
Einem stützen, einfach persönlich und auch im Gebet. Und das kann miteinander oder es kann auch irgendwo die Heime sein, dass man unterwegs ist.
Ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel jetzt darüber reden, eben, was auch Bezugspersonen brauchen, was sie eigentlich durchmachen. Vielleicht gibt es da mal noch eine extra Folge, da schauen wir. Aber wir bleiben jetzt noch einmal bei der kranken Person, wo die Schockdiagnose bekommen hat. Wir haben ganz viel gehört jetzt von dir, ganz viel Spannendes. Ich würde es auch gerne jetzt noch mal runterbrechen. Weißt du, so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, hey, wenn du jetzt, wenn uns jemand zuhört, der jetzt eine Diagnose bekommen hat, frisch, was ist jetzt gerade wichtig?
Wichtig ist, wirklich eins ums andere. Ganz kleine Schritte einzugehen. Das heisst, was mache ich als nächstes? Was mache ich in dieser Stunde, wenn das noch möglich ist? Schauen, wo sind meine Bezugspersonen? Wer kann mich jetzt gerade ein bisschen stützen? Und die Information. Die mag vielleicht gerade beim ersten Mal treffen, wo der Arzt die Diagnose äußert, noch nicht gerade die wichtigste sein. Er wird einfach mal alles oder sie wird alles mal sagen. Und da einfach dranbleiben, dass man zu den Informationen nachher kommt. Mhm. Und vor allem die in einer Arztpraxis das erleben, die sollen unbedingt bald einen Termin machen, sodass sie da nicht in falsche Gedanken hineinkommen.
Brigitte, ich danke dir vielmals für deine wertvollen Gedanken für das Gespräch.
Sehr gerne geschehen, ja.
Danke. Alles Gute.
Merci.
Nach einer Schockdiagnose nicht allein bleiben, sondern eine Bezugsperson ins Boot holen und Hilfe in Anspruch nehmen, das nehme ich ganz fest mit aus dem Gespräch mit der Brigitte Kissling. Und apropos Bezugspersonen, wie geht man denn als so eine Bezugsperson damit um, wenn jemand, der einem wichtig ist, eine schwere Diagnose bekommt? Man will einerseits vielleicht stark sein für die kranke Person, gleichzeitig macht man sich aber auch Sorgen, hat Angst oder weiss manchmal auch nicht weiter. Über das möchte ich mit der Brigitte Kissling unbedingt noch genauer darüber reden. Wir machen darum noch eine Folge zusammen und legen dann den Fokus auf die Bezugspersonen. Diese Folge kommt dann in einem Monat raus. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, was ist bei dir hängen geblieben? Oder hast du noch Anregungen oder Fragen zu diesem Thema? Ich freue mich, wenn du mir schreibst und deine Gedanken teilst. Am besten geht das über das Kontaktformular in den Shownotes. Und ich freue mich auch, wenn du die Psychohygiene unterstützen willst. Das geht auf verschiedene Arten, indem du die Folge in deinem Umfeld oder über deine Kanäle teilst, eine gute Bewertung gibst, uns abonnierst oder du kannst uns sehr gerne auch finanziell unterstützen. Psychohygiene wird von RF Media produziert, ein spendenfinanziertes Medienhaus. Deine Spende hilft uns, dass wir noch mehr solche Podcasts machen können. Alle Infos zum Spenden findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.